Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu dieser Diskussion gekommen sind und den Weg heraus ins Kreisky Forum nicht gescheut haben, an diesem schönen beginnenden Frühlingsabend. Wir haben heute ein sehr zeitgemäßes und sehr aktuelles Thema uns vorgenommen. Ein Thema, das offensichtlich zugrunde liegt dem großen Interesse, das auch Ihre Anwesenheit hier begründet. Wir alle wissen, dass dieses Jahr 2024 ein Superwahljahr ist, wo gewählt wird in fast allen Teilen der Welt. Und es gibt, wie immer, Wahlen sind immer bedeutungsvoll für den Staat, in dem sie sich abspielt. Aber darüber hinaus gibt es Wahlen, die von einer größeren und weitreichenden Bedeutung sind als andere. Das ist zum Beispiel der Fall bei unseren Wahlen in das Europäische Parlament. Nicht sehr viel diskutiert, aber von einer grundlegenden Bedeutung für die zukünftige Gestaltung der europäischen Politik und wie sich die europäischen Verhältnisse entwickeln werden. Es betrifft auch und vielleicht noch in höherem Ausmaß die Wahlen, die im November dieses Jahres in den USA stattfinden werden. Eine, wie man so gemeinhin sagt, eine Richtungsentscheidung zwischen zwei völlig konträren Politikerpersönlichkeiten. Eine Richtungsentscheidung, die über Amerika hinaus Europa, aber auch weltpolitisch große Auswirkungen haben kann und haben wird, nicht nur in der Politik, aber darüber hinaus auch in der Klimapolitik, in der Wirtschaftspolitik, in vielen Bereichen, auf die also die Entscheidung, die das amerikanische Volk im November treffen wird, einen Einfluss ausüben wird. Wir haben uns für diesen heutigen Abend zwei sehr prominente Sprecher eingeladen. Raimund Löw, den Sie alle kennen, der auch hier nicht weiter vorgestellt werden muss, der schon oft hier im Kreisky Forum zu uns gesprochen hat. Journalist, jahrelang ORF-Vertreter in den USA gewesen, Autor, ein profunder Kenner auch der amerikanischen Verhältnisse und sein Gesprächspartner, Professor Mitchell Ash, stammend aus Amerika, Absolvent von Harvard, Doktorat in Geschichte der Harvard-Universität, hat an allen großen amerikanischen Universitäten geforscht und gelehrt, Berkeley, in Princeton. Aber seit 1997 ist Professor Ash Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien mit einem starken Fokus auf Wissenschaftsgeschichte. Es ist der Lehrstuhl, den er übernommen hat von Professor Günter Hamann, der vielleicht manchen von Ihnen noch ein Begriff ist. Ich habe auch selbst auch noch bei Hamann gehört und kurz vor seinem Tod hat er mich noch daran erinnert, dass ich ihm noch eine Seminararbeit schuldig geblieben bin über Regiomontanus, zu der ich nicht mehr gekommen bin. Also diesen Lehrstuhl hat Professor Ash jetzt inne. Er ist natürlich auch ebenso wie Raimund Löw ein sehr solider Kenner der amerikanischen Verfassung, der amerikanischen politischen Verhältnisse. Und ich freue mich auf die Diskussion, die sicher sehr spannend wird. Und wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Ein Wort noch, vielleicht in diesem Zusammenhang ein bisschen Eigenwerbung. Wir sind jetzt natürlich noch sehr in einer, wie soll ich sagen, Glaskugellesung, was den Ausgang der amerikanischen Wahlen betrifft. Aber wir haben uns bereits vorgenommen, dass wir nach den Wahlen im November mit zwei amerikanischen Gästen eine deren solidere Diskussion auf festerem Boden abhalten werden über die Auswirkungen der Wahl und die zukünftigen Weichenstellungen, die zu erwarten sind. Also ein bisschen Eigenwerbung, ein Termin im November wird doch angekündigt werden. Und jetzt bitte ich Raimund Löw und Professor Esch, das Podium zu übernehmen.
Vielen Dank, Eva Nowotny. Ich begrüße sehr herzlich alle Zuseherinnen und Zuseher, die uns auf W24 sehen und alle Hörerinnen und Hörer des Falter Podcasts. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen werden ein Einschnitt in der Weltpolitik. Nicht nur, aber doch vor allem aufgrund der politischen Polarisierung in Amerika und der Tatsache, dass hier ein Kandidat, Donald Trump, durchaus Chancen hat zu gewinnen, der die amerikanische Demokratie auf den Kopf stellen will und auch die Weltpolitik auf den Kopf stellen will. Mein Name ist Raimund Löw, ich darf dieses Gespräch führen im Bruno-Kreisky-Forum mit dem Historiker und Buchautor Mitchell Esch. Herzlich willkommen, Professor Esch.
Vielen Dank.
Mitchell Esch hat an zahlreichen Universitäten in den USA und in Europa geforscht und gelehrt, zuletzt an der Universität in Wien. Banges Warten darauf, wie Präsidentschaftswahlen in den USA ausgehen, in der berühmten Wahlnacht immer im November, hat es immer gegeben in Europa. Aber das Regierungssystem der USA ist nie in Frage gestellt worden. Jetzt sagt Joe Biden, der demokratische Kandidat, es geht um Diktatur gegen Demokratie. Das ist der zentrale Wahlkampfslogan der Demokraten angesichts der Aussagen und der Mobilisierung hinter Donald Trump. Wir alle haben den 6. Jänner 2021 in Erinnerung, wo ein rechtsextremer Mob versucht hat, die Anerkennung der Wahl Joe Bidens zu verhindern. Und ein großer Teil der republikanischen Funktionsträger findet das nach wie vor, das war eine gute Aktion und ist nicht bereit, das Ergebnis der Wahlen von 2020 anzuerkennen. Mitchell Esch, wie erschüttert ist die liberale Demokratie in den USA und wie funktionsfähig ist Amerika in diesem Wahljahr?
Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte gleich ein bisschen quer zur Fragestellung reden, weil es bei den Wahlen eben um mehr als eine Wahl geht. Es geht nicht nur um die Präsidentschaft der USA, deren Bedeutung ich bald gleich erläutern kann, aber es geht auch um die Wahlen aller Abgeordneten im Abgeordnetenhaus, alle 435, und von einem Drittel der Sitze im Senat. Also es ist viel breiter zu sehen als nur eine Präsidentenwahl. Die Fixierung auf die beiden Persönlichkeiten ist allerdings nicht wirklich zu schelten, weil dieses Amt durch die Verfassung der USA in der Tat mit einer großen Menge an Macht ausgestattet ist und das Land, das durch den Präsidenten oder die Präsidentin irgendeines Jahres vielleicht doch zu führen sein wird, immer noch das machtvollste Land der Erde ist. Das Thema Superpower lassen wir vielleicht mal weg, aber es ist immer noch das größte und mächtigste Land der Erde. Geografisch nicht, aber militärisch. Und von daher ist es wert zu wissen oder darüber nachzudenken, was die Implikationen dieser Wahl in dem Plural sein werden. Es geht um mehr als nur die eine Persönlichkeit gegen die andere Persönlichkeit. Es geht auch um die Regierbarkeit des ganzen Landes. Wie einige von Ihnen vielleicht gefolgt haben, in letzter Zeit ist die Republikanische Partei in die Hände Donald Trumps fast genommen worden.
Seine Schwiegertochter ist jetzt in der Parteiführung.
Seine Schwiegertochter ist Teil der Parteiführung, aber mehr noch Radikalinskis, wie ich sie gerne nenne, die ihm komplett hörig sind, haben eine Sperrminorität im Abgeordnetenhaus. Sie sind keine Mehrheit. Die Mehrheit der Republikaner sind nach wie vor traditionelle Republikaner. Aber diese 12 Leute in etwa sind das, von einer Frau ironischerweise geführt, die man The Crazy Lady from Georgia nennt, hat die Macht wegen der engen Mehrheit der Republikaner im Abgeordnetenhaus alles zu verhindern. Der Speaker, der von Gnaden dieser Gruppe eigentlich gewählt worden ist, dürfte die jetzigen Maßnahmen zugunsten Israels und der Ukraine nur durchkriegen mit der Hilfe der Demokraten, die weit mehr Parteidisziplin an den Tag gelegt haben als die Republikaner. Das sollte man dazu sagen jetzt, um die Implikationen dieser Wahlen noch deutlicher vor Augen führen zu können. Es geht also nicht nur um die beiden Personen, von denen wir jetzt reden werden, sondern auch um die ganze Situation, die ganze Struktur der amerikanischen Demokratie. Stichwort Demokratie. Hier habe ich ein kleines kritisches Wort über diesen Slogan loszulassen. Es geht nicht nur um die Demokratie in herkömmlichem Sinn, obwohl es auch darum geht, denn es, wie du schon gesagt hast, am 6. Januar 2020 wurde die Grundlagen der Demokratie im Sinne des Wahlrechts tatsächlich in Frage gestellt. Nicht nur durch Donald Trump persönlich, der seit März desselben Jahres immer wieder gesagt hat, wenn er verliert, dann muss das gerigged worden sein, wie er immer sagte. Das ist, hat er monatelang die Vorarbeit für dieses Ereignis getan. Aber es geht weiter, es geht um mehr. Es geht um den Rechtsstaat in den USA. Und Demokratie und Rechtsstaat sind bitte für meine Begriffe zumindest als Historiker nicht miteinander gleichzusetzen. Herr Orban in Ungarn kann behaupten für sich, er ist demokratisch gewählt worden. Ist Ungarn ein Rechtsstaat? Das sagt die EU jetzt. Mit gutem Grund. In Polen war es vor einem Jahr dasselbe. Also man sieht, man kann hier trennen und soll man auch trennen. Das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist, dass Trump jetzt gerade wegen der Verfahren, die gegen ihn geführt werden, nicht nur die Demokratie, sondern auch den Rechtsstaat infrage stellt. Er nimmt die Verfahren, alle vier, die vor ihm jetzt liegen und vor allem den, mit dem er jetzt konkret konfrontiert ist in New York, als Verfolgung, als politische Verfolgung wahr. Ob er das wirklich meint, ist sekundär. Er sagt es so und seine Basiswähler nehmen das ihm ab. Und das stellt grundlegend die Rechtsstaat, die Institution der Rechtsstaat, des Rechtsstaates in Frage. Und das wollte ich nur betont haben, dass es nicht nur um Demokratie in engerem Sinn geht.
Die Führung der Republikanischen Partei steht jetzt unter der Kontrolle von Donald Trump. Die Trumpisten haben, du hast es gesagt, im Repräsentantenhaus letztlich das Sagen. Die Trumpisten haben Gegner gehabt, die Trump-Anhänger haben Gegner gehabt im Senat. Die haben aber irgendwie kapituliert. Was macht das mit der großen Partei, der großen konservativen Partei der USA, der Republikaner, die Partei Lincolns, die Partei Eisenhowers? Was macht das mit der Partei, unter der Führung eines Typs zu sein, der eigentlich alles auf den Kopf stellen will?
Es ist noch nicht ausgemacht, dass diese Partei dem Ende geweiht ist. Das, soweit will ich es nicht treiben. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Republikanische Partei die drittstärkste Kraft der USA ist. Die stärkste Kraft, ich gehe jetzt von objektiven Zahlen, die Zahlen der registrierten Wähler. Die stärkste Kraft sind die Unabhängigen. Und erst danach kommen die Demokraten und dann erst in weiter Ferne die Republikaner. Also Trumps Nominierung basiert auf einer Mehrheit einer kleinen Minderheit der amerikanischen Wähler. Ich möchte das wirklich betonen, damit klar ist, dass die Panikmache, die um ihn jetzt herrscht, vielleicht doch ein bisschen Kontext gebrauchen kann.
Du sagst Panikmache, ja. Natürlich hat die Sorge, dass das gesamte politische System erschüttert wird. Aber diese Bewegung hinter Trump, MAGA, nicht Make America Great Again, hat doch den Charakter einer Bewegung, die man in einer anderen Zeit vielleicht als faschistisch oder faschistoid bezeichnen würde. Wie einflussreich ist diese Bewegung und wie würdest du sie charakterisieren?
Sie ist einflussreich in gewissen Bundesstaaten, den sogenannten Red States, aber nicht einmal alle von ihnen, aber in vielen der sogenannten Red States. Diese Farbkodierung dürfte in Europa ein bisschen Verwirrung verursachen. Rot ist dort eben rechts und blau links, statt umgekehrt, muss man sich angewöhnen. Aber es ist so, wieso es dazu gekommen ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber es ist jetzt fix, war nicht immer so. Vorher gab es Tiersymbole, Elefanten für die Republikaner und Esel für die Demokraten. Die sind längst weg. Es sind Farben. Und dazwischen gibt es sogenannte Pink oder Hellblau oder Purple States. Und darauf kommen wir nachher vielleicht zu sprechen. Aber was relevant ist, ist, dass diese MAGA Base, so genannt, also die Basiswähler von Trump, überall in Wirklichkeit eine Minderheit sind, aber sie gehen wählen. Und sie registrieren republikanisch und sie gehen wählen. Und sie haben daher eine große Macht in den Vorwahlen. Das Vorwahlsystem ist auch relativ neu in Datum. Erst seit den 70er Jahren gibt es das. Und das hat fatale Folgen, wie wir jetzt sehen. Das ist möglich für eine stark organisierte und sehr leidenschaftliche Minderheit, diese Wahlen zu beherrschen. Das ist bei den Demokraten, könnte bei den Demokraten auch so sein, im Prinzip, aber das ist ein anderes Thema. In den Südstaaten vor allem sind diese Wähler sehr stark. Und auch im Westen, nicht überall im Westen, Colorado ist blau, New Mexico ist blau, aber sonst im Westen ziemlich rötlich ist die Farbe, nicht die Küste, aber im Festland sozusagen, im Inland des Westens. Das sind die Herzgebiete der Republikanischen Partei seit den 70er Jahren. Es ist nicht so, dass das neu ist. Das ist seitdem die Bürgerrechtsgesetze in den 60er Jahren verabschiedet wurden, ist der Süden fast einhellig auf Seiten der Republikaner und Trump hat das geerbt. Und er weiß es zu nützen. Rasse und Rassekodierungen gehören zum Kern seiner Botschaft. Wenn er zum Beispiel von den Einwanderern redet, sie wären Tiere und nicht Menschen. Der Code ist klar. Und er meint es auch so. Er legt davon nicht ab. Vieles sagt er nur, um was zu sagen, aber das meint er. Solche Leute gibt es in Amerika und es gibt, leider muss man zugeben, 10 Millionen von ihnen. Ja, es sind nur ein paar, nicht ein paar Mannequins. Aber sie sind nirgends in der Lage, eine Mehrheit für sich tatsächlich zu gewinnen.
Aber sie sind die dynamischste Kraft im konservativen Lager.
Entschuldigung, ganz kurz. Das Wort konservativ halte ich für eine große Fehlbezeichnung.
Also im rechten Lager,
Die Republikaner, die sich konservativ nennen, sind meist in unserem Vokabular Reaktionäre. Die wollen zurück zu einer imaginierten Vergangenheit. Und das ist klassisch reaktionäres Denken. Nur das Wort in Amerika ist leider nicht in der Mode. Die nennen sich konservativ, weil sie meinen, bestimmte Wertehaltungen aufrechtzuerhalten, die von ewigem Stand seien.
Der Eindruck ist ja, dass es hinter dieser Bewegung eine große soziale Unzufriedenheit eines großen Teils der amerikanischen Arbeiterklasse, der weißen Arbeiterklasse gibt, die revoltiert gegen eine Veränderung in Richtung Multikulti, du hast das genannt, also die Themen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, die da ganz stark sind, die Leute mobilisieren. Aber wir haben in den letzten Monaten Umfragen, die sagen, dass diese Strömung durchaus auch bei Angehörigen von Minderheiten erfolgreich ist, dass mehr Trump-Wähler unter Latinos oder auch unter Schwarzen potenzielle Trump-Wähler zu finden sind, als das letzte Mal der Fall war. Inwiefern ist das Ausdruck einer großen Unzufriedenheit der gesamten Gesellschaft, diese Mobilisierung hinter Trump?
Ich würde hier auch das journalistische Vokabular ein wenig relativieren. Erfolg heißt nicht Mehrheit. Bei den Schwarzen und bei den Latinos haben die Republikaner noch lange keine Mehrheit. Die Strategie...
Aber es sind mehr als
vorher. Mehr als vorher, mehr das wollte ich gerade vorher betonen. Die Strategie der Trumpisten war schon immer, kleine Scheibchen wegzunehmen von dieser Mehrheit, von dieser Minderheit, von der Mehrheit, einer großen Mehrheit der Minderheiten, um das Wahlkalkül der Demokraten mit Frauen und Minderheiten zu gewinnen, zu durchkreuzen. Das war dieser letzte Punkt, also mit Frauen und Minderheiten die Wahlen zu gewinnen, war das Kalkül von Hillary Clinton. Es ist leider nicht erfolgreich gewesen. Es hat die Mehrheit der populären Stimmen, die Mehrheit der Wähler gewonnen. Aber wie wir hoffentlich bald diskutieren werden, ist das in Amerika nicht genug. Man muss die Mehrheit der Wahlmenschen gewinnen. Und das ist ein eigenes Thema. Aber der Punkt mit den Minderheiten, mit den Schwarzen und Latinos, hängt auch mit einem anderen Faktor zusammen, natürlich mit Klasse. Was früher Klasse hieß und in Amerika nicht mehr heißen darf, aber es ist immer noch wichtig, diese Kategorie zu verwenden. Es gibt inzwischen eine starke schwarze Mittelschicht und es gibt eine Latino-Mittelschicht. Und sie haben Interessen und sie sind nicht arm und haben Angst davor, von den nicht legalen Einwanderern ihre Stellung in der Gesellschaft zu verlieren oder wenigstens weniger gut gestellt zu werden. Viele von ihnen sagen, viele Latinos vor allem sagen, ich bin legal eingewandert, warum können Sie das nicht auch tun? Ich halte das für eine berechtigte Frage. Aber das Thema der Einwanderung ist natürlich eines, das die Republikaner seit Jahrzehnten am Heizen gehalten haben und sie weigern sich, die Lösungen, die mehrfach geboten worden sind, anzunehmen. Und das Kalkül dahinter ist genau das, worauf du eingegangen bist, etwas mehr Latino-Stimmen von den besser etablierten zu gewinnen.
Du hast das angesprochen, die Frontstellung der Trump-Leute gegen den Rechtsstaat und gegen die rechtsstaatlichen Garantien, auch die Frontstellung der Trump-Leute dagegen, dass sie Wahlen verlieren können. Was heißt das für die Charakterisierung? Es gibt ja auch in Amerika eine Diskussion, ist das so etwas wie Faschismus? Ja, ist das eine neue Art des Faschismus? Wir wissen alle, gut, Faschismus war vor 100 Jahren. Du bist Historiker, ich bin Journalist, aber als Journalist ist man natürlich gedrängt, jetzt zuzuspitzen und vielleicht, auch wenn es nicht historisch ganz stimmt, auf die Dramatik der Situation hinzuweisen. Wie ist deine Charakterisierung?
Also zwei Punkte dazu. Das erste, ich gehe jetzt, keine Angst, ich gehe nicht die Liste der Kriterien, die Historiker seit langem im Konsens vertreten dafür, was faschistisch ist oder ein faschistisches Regime sei. Die Trumpisten erfüllen bestenfalls zwei. Eine Massengefolgschaft und einen charismatischen Führer. Okay, soweit so gut. Aber es gehört eine organisierte Partei dazu. Das ist bei Trump wirklich nirgends zu erblicken. Das ist eher eine chaotische Situation und keine organisierte Massenpartei. Man könnte länger akademisch darüber reden, aber es spricht vieles dagegen, dass man diese Bewegung, die Trump so nennt, er nennt sie Bewegung, mit dem Label Faschist, bedeckt. Denn das entlässt uns zu schnell von der Aufgabe, darüber nachzudenken, was für eine Bewegung das eigentlich ist. Ganz allgemein tendiere ich dazu, Kritik daran zu üben, dass wir mit vergangenheitstauglichen Kategorien jetzt hier arbeiten. Das ist naheliegend, gerade bei uns älteren Menschen mit bekannten und gewöhnten Kategorien zu arbeiten. Aber vielleicht sind sie hier nicht tauglich. Es fehlt ein bisschen an Fantasie, an politischer Fantasie, auch bei den besten Analysen. Ich sehe hier keine Suche nach neuen Kategorien.
Es hat eine Diskussion, gibt es nach wie vor in Amerika gegeben, ob Donald Trump, wenn er gewinnt, Amerika in Richtung Diktatur verändern kann. Robert Kagan, ein Politikwissenschaftler, der früher zu den Neokonservativen gehört hat und vor ein paar Monaten mit einem langen Artikel in der Washington Post hervorgetreten ist, sagt, ja, man muss sich dieser Realität stellen und die Diskussion eigentlich darum hat nicht aufgehört. Steckt nicht mehr hinter dieser Warnung der Demokraten und des Joe Biden? Es geht um die Demokratie als reinen Wahlkampfslogan?
Das bringt den zweiten Punkt zur Sprache, den ich sowieso ansprechen wollte. Es wird dauernd publiziert, was für Pläne Trump angeblich habe für die Zeit danach.
700 Seiten, glaube ich, ein Plan, der in der Heritage Foundation ausgearbeitet wurde.
Genau, aber das ist eben der Punkt. Der Plan ist von der Heritage Foundation und nicht von Donald Trump. Ich gehe jede Wette darauf ein, dass er vielleicht eine Seite dieses Plans gelesen hat, von den 750.
Nicht sehr viel, ja.
Er liest ja nicht, er sagt selber, ich lese nicht. Also Ruhe bewahren davor, was gewisse Konservative im Heritage Foundation mit Donald Trump vorhaben. Er war immer sehr gut daran, solche Erwartungshaltungen umzustürzen. Der Mann tut was er gerade will in dem Moment. Es gab in der ersten Amtszeit genügend Leute, die rechtsstaatlich besonnen waren und wussten, was eigentlich nicht geht und das ihm immer wieder gesagt haben. Das ist die eigentliche Gefahr, dass er in der zweiten Amtszeit sich mit Leuten umgeben werden, die so nicht gesonnen sind. Das ist durchaus denkbar. Und dann wissen wir gar nicht, was geschehen wird. Er hat ja immer gesagt, seiner Meinung nach gebe Artikel 2 der Verfassung, das ist der Artikel, der das Exekutiv regelt, dem Präsidenten die Macht, alles zu tun, was er will. Das hat er immer schon gedacht. Dass das nicht der Fall ist, mussten Leute auf ihn jahrelang einreden. Jetzt sieht er die Chance, wenn er gewählt wird, diesen Glauben, den er hat, was der wahre Inhalt des Artikel 2 sei, wahrzumachen. Das könnte man Diktatur nennen, wenn man die Führung eines Chaoten eine Diktatur nennen will.
Aber er hat eine Partei unter Kontrolle, die viele erfahrene Politiker darunter hat, Thinktanks. Also sozusagen die Entwarnung würdest du nicht geben, oder? Also ein autoritärer Schub.
Ich werde schon behaupten, dass der Mann nicht demokratisch regieren will. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Ja, ja. Aber dass er das tut, was das Washington Establishment ihm will, darf ich sehr bezweifeln. Das darf sehr bezweifelt werden. Er kandidiert doch gegen genau dieses Establishment die ganze Zeit.
Aber das ist ja auch ein traditioneller Mechanismus von faschistoiden Politikern, dass sie gegen das eigene Establishment agieren.
Manchmal tun sie nur so, als würden sie das tun. Die Nazis taten es ernsthaft, aber als sie an der Macht gekommen sind, haben sie gemerkt, dass sie ohne Staat nicht regieren können und haben den Staat da stehen lassen und eine Parteiherrschaft neben der des Staates errichtet. Das war eine Grundlage der NS-Diktatur. Das wird in diesem Fall nicht möglich sein. Trump imaginiert offenbar immer noch die Regierung der USA so, als wäre das seine Familienfirma. Wenn man ihn vorstellt als einen erfolgreichen Geschäftsmann, vergisst man dabei, dass es eine Familienfirma war. Mit einer sehr kleinen Führung, alles um ihn zentriert und seine Familie. Die richtige Führungsimagination wäre die des Chefs von General Motors mal 20. Er war erst von vornherein völlig ungeeignet, auch als Geschäftsmann für dieses Amt. Aber seine Wähler sehen ihn natürlich anders als eine Art Retter vor imaginierten oder realen Versäumnissen und Beschädigungen ihrer Personen und Vorstellungen dessen, wie die Welt sein soll. Das ist ein eigenes Thema. Wir kommen vielleicht darauf zurück, wieso er gewählt werden könnte. Das ist ein eigenes Thema. Aber was er vorhat, also wer behauptet, das zu wissen, halte ich für ziemlich daneben gedacht.
Wir kommen gleich auf Joe Biden und auf die Demokraten.
Was er vorhat, ist die Regierung unter seiner Hand zu bringen. Was er damit dann macht, wer weiß.
Bevor wir über Joe Biden und die Situation der Demokraten sprechen, ein Wort über das Verfahren, das zurzeit in Manhattan läuft. Der Donald Trump muss jeden Tag außer Mittwoch muss er tatsächlich in dem Bezirksgericht in Manhattan sitzen, beklagt sich, dass das so unbequeme Sessel sind und dass es die Klimaanlage so niedrig geschaltet wird. Aber er muss tatsächlich hin. Er muss dort sitzen. Das ist an sich unglaublich.
So weit hält er sich ans Gesetz, weil er eingelocht werden kann, wenn er es nicht tut.
Was bedeutet das? Ist das wirklich so, dass man sagen kann, ja, das ist ein Zeichen dafür, der amerikanische Rechtsstaat funktioniert? Und ist es nicht problematisch, dass das ein Kasus ist, der eigentlich viel, viel politisch weniger bedeutsam ist als die Nichtanerkennung der Wahlen, als die Wahlfälschung in Georgia, die ihm vorgeworfen wird, als der 6. Jänner, als die politischen Umsturzversuche. In Manhattan geht es um eine Schweigegeldzahlung, die falsch verbucht wurde, bewusst gefälscht verbucht wurde, damit das alles nicht an die Öffentlichkeit kommt, eine angebliche Affäre mit einer Pornodarstellerin vor den letzten Wahlen. Also etwas, was eigentlich ein relativ ein kleines Verbrechen ist, wenn man will, gegenüber den anderen großen Verbrechen, bei denen es möglicherweise vor den Wahlen keinen Prozess geben wird.
Es ist, zunächst einmal soll ich klar sagen, kein Schweigegeldprozess. Die Journalisten führen das immer als Hush Money Trial. Es ist kein Schweigegeldprozess. Dieses Hush Money, dieses Schweigegeld ist, wie du schon gesagt hast, mit einem Zweck bezahlt worden. Und das war ein Zweck, die Wahlen zu beeinflussen. Weil es sich aber um einen Bundesstaat New York Prozess handelt, ein Prozess des Bundesstaates, kann man nicht Verletzungen des US-Wahlrechts dort ahnden, kann man nicht. Also man hat die Handhabe gewählt, die in einem Bundesstaat machbar ist. Aber nicht verschwiegen, dass die wahren Motive die Beeinflussung der Wahlen gewesen ist. Und wir werden sehen, ob die Juroren das so akzeptieren, wie dargestellt. Der Staatsanwalt hat jede Menge Beweise vorzulegen und er hat sie auch. Und das wird helfen, weil einige der Zeugen, die er zitiert, sind von fragwürdiger Glaubwürdigkeit und die werden natürlich attackiert werden. Herr Cohen ist bekannt als der ehemalige Fixer von Trump, der jetzt Rache will. Also das wäre schwach, wenn man nur sein Wort hätte. Aber es gibt jede Menge Belege für alles, was man ihm vorwirft. Es ist auch, und das ist ein wichtiger zweiter Punkt, ein Felony immer noch. Diese Delikte sind Felonies, das heißt, das sind Delikte, für die man ins Gefängnis wandern kann.
Glaube ich, 4 Jahre ist.
Fünf. Maximal 5. Es sind immerhin nicht nichts. Im Vergleich zu den anderen Fällen ist es nicht so viel, aber es ist keine Lappalie. Ich wollte das nur betont wissen. Wenn er die Wahlen tatsächlich, Gott verwahre, gewinnen sollte, wäre der erste Präsident der USA, der als Convicted Felon ins Amt geht. Und das ist tatsächlich möglich, weil die Verfassung das nicht verbietet.
Wenn er verurteilt wird, aber dazu müssen alle 12 Geschworenen einstimmig ein solches Urteil fällen. Und das ist sehr, sehr schwer. Einem Staatsanwalt.
Es müssen 12-0 sein.
Eine Einstimmigkeit.
Ist keine Mehrheit.
Also ein einzelner Geschworener kann das Ganze zum Scheitern bringen.
Richtig. Und die Gründe müsste diese Person auch nicht angeben. Die können einfach sagen, die Person kann sagen, ich bin nicht überzeugt.
Und das alles wird wahrscheinlich in wenigen Wochen wird
sein Urteil
geben.
Hoffen wir, dass das so ist. Also bisher war die Strategie Trumps bei allen diesen Prozessen, allen 4 großen, von denen wir reden hier, 3 Ds. Deny, Delay, Distract. Diesmal hat Deny funktioniert noch immer, weil er ja noch auf unschuldig plädiert, aber die anderen beiden funktionieren nicht mehr. Und wir werden sehen, was er macht damit, wenn man ihn doch für schuldig befindet. Also,
bis jetzt hat er ja wirklich alle diese Gerichtsverfahren, die Vorbereitungen dazu, hat er benutzt, um politisch Stimmung zu machen. Richtig. Und das war zu einem großen Teil, hat das auch funktioniert. Jetzt in Manhattan hat man den Eindruck, das funktioniert nicht mehr. Also rein von der Oberflächlichkeit nicht. Es gibt keine, er sagt, seine Fans marschieren da auf und die Polizei muss alles absperren, weil so viele Fans, um ihn zu unterstützen, aufmarschieren. Die Journalisten haben festgestellt, kein Mensch ist dort. Ja. Also die Masche zu sagen, hinter mir steht das Volk, die Politjustiz geht jetzt gegen mich vor, scheint in diesem Fall nicht zu funktionieren.
Er musste auch noch von prospektiven Juroren anhören, dass sie ihn nicht mögen.
Und
das ist für Demagogen kein Vergnügen. Aber das ist ja nur sekundär in Wirklichkeit. Primär ist wirklich, was die Juroren befinden. Er kann ja dagegen auch berufen. Also das Verfahren wird nicht zu Ende sein bis zu den Wahlen. Selbst wenn er für schuldig befunden wird, geht er vielleicht hinter Gitter kurz, aber seine Anwälte werden berufen.
Aber es hätte sicherlich eine politische, es schwere gibt, politische
Auswirkung. Es gibt Umfragen, ich bin sehr skeptisch, was die Umfragen betrifft, wir kommen darauf vielleicht zu sprechen, aber es gibt Umfragen, die besagen, dass viele der Leute, die denken, sie würden vielleicht für ihn wählen, es anders denken würden, wenn er für schuldig befunden wird. Das ist alles soft data, ja, very soft data. Aber immerhin Anlass zur Hoffnung.
Mitchell Ash, Joe Biden ist vor 4 Jahren gewählt worden, doch durch eine Unterstützung von allen Strömungen der Demokratischen Partei, auch der Linke. Bernie Sanders hat ihn unterstützt und das war ein es hat ein großes Aufatmen gegeben nach diesen 4 Jahren. Trump vorher, was hat Joe Biden gemacht aus seinem Wahlsieg? Auf was kann er sich jetzt berufen, wenn er für die Wiederwahl antritt? Allen ist bekannt, das hohe Alter ist eine Hypothek. Der Trump ist nur wenig 4 Jahre, glaube ich, jünger als
77 zu 81.
Also gut, der Unterschied ist relativ beschränkt, aber es stimmt, der Joe Biden wirkt als Person älter, behäbiger, ist weniger dynamisch als der Donald Trump als Politiker. Aber was hat er gemacht mit dem Wahlsieg nach 4 Jahren? Das wird er, ist ja die Frage, die Präsidenten, die um ihre Wiederwahl kämpfen, immer gestellt werden. Sind die Amerikaner besser beieinander als vorher? Kann er sich auf das, was geleistet wurde in diesen Jahren, stützen?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob alle es glauben, aber ich glaube das schon. Nach historischem Maßstab hat Joe Biden mit einer starken Behinderung antreten müssen, mit einer republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Und das ist immer schwer für einen Präsidenten, wenn er die Kontrolle nicht beider Häuser hat. Und gerade mit diesen Republikanern war es wirklich sehr schwer, Start zu machen. Aber da hat trotz alledem einiges tatsächlich geschafft, zum Beispiel das leider falsch genannte Inflation Reduction Act, was in Wirklichkeit ein Klimagesetz ist, hat er es geschafft, dass Milliarden Subventionen freigestellt werden für die klimafreundliche Industrie und für andere Infrastrukturprojekte. Das Geld fließt, die Gouverneure auch in republikanischen Bundesstaaten stehen stolz da für die Einweihung der jeweiligen Projekte und behaupten, sie hätten das bewirkt, obwohl sie wohl wissen, dass es Bidens Werk war. Biden macht sich lustig darüber, weil er sagte, ja, ich sagte, ich wollte Präsident der ganzen USA sein. Also, hier ist es. Vieles an diesen Maßnahmen ist auch umweltfreundlich. Das ist verschieden, wie man das auslegt, wenn man umweltradikaler ist, vielleicht nicht, aber im Allgemeinen schon, würde ich sagen. Die Tatsache, dass sie überhaupt geschafft hat unter diesen Bedingungen, ist eine große Leistung. Und es gibt mehr dazu. Er hat viele Dinge bewirkt mit Hilfe seiner Regulativmacht, die dazu geführt haben, dass gewisse Zahlungen an Amerikaner lange aufrechterhalten wurden, diese Covid-Zahlungen. Leider Gottes hat man sie doch dann beendet und das hat die Inflation, die vorher gestärkt worden war, leider nicht beendet. Und das ist das Hauptproblem, mit dem er jetzt konfrontiert ist. Nicht die Inflationsrate, er geht damit hausieren, zu Recht, dass die Inflationsrate niedrig ist jetzt.
Viel niedriger als in Europa,
unter 3%.
Österreich ganz zu schweigen.
Und vor allem geht er hausieren damit sehr zu Recht, dass die Zahl der Arbeitsplätze in den USA die höchste in der Geschichte des Landes ist. Und dass daher die Arbeitslosenrate die niedrigste. Das kann er durchaus auf sein Konto verbuchen, nicht nur, weil die Wirtschaft floriert, das kann unabhängig vom Präsidenten sein, sondern wegen Maßnahmen, die er selbst gesetzt hat. Das Problem, das ich sehe, ist, dass viele Wähler in Amerika zwischen der Inflationsrate und der Inflation nicht unterscheiden, sondern sie sagen, die Inflation setzt ihnen zu. Ich denke, dieser Denkfehler ist hier auch in Österreich sehr weit verbreitet, aber der ist vielleicht kein Fehler, der ist einfach eine Wahrnehmung der Lage, wenn man sagt, die Preise im Supermarkt setzen mir einfach zu. Die Mieten steigen ins Unermessliche. Das ist keine Wahrnehmung. Das ist etwas, das real ist. Und das weiß Joe Biden auch. Das Problem ist, dass er keinen Zauberstab in der Hand hat, mit dem er die vielleicht unvermessenen oder vermessenen Preiserhöhungen der letzten Jahre seit Covid und danach rückgängig machen kann. Das geht ja nicht. Und er kann nicht auftreten und sagen, tut mir leid, ich bin kein Zauberer. Das ist ein kleines Problem, das zu einem großen Problem werden kann. Eine Wählerin in New Hampshire bei den Vorwahlen wurde gefragt, na, wie sehen Sie das? Die Arbeitslosenrate ist niedrig, die Inflationsrate ist niedrig, etc. etc. Die Daten sind doch alle, deuten alle auf eine tolle Wirtschaftsentwicklung. Und sie sagte, sage ich jetzt auf Amerikanisch, I don't know what pocketbook they were looking into, but it wasn't mine. Also ich weiß nicht, welche Handtasche da hineingeschaut haben, meine war es nicht. Das heißt, für viele normale Amerikaner, die nicht MAGA überzeugte sind, drückt der Schuh gewaltig und sie schieben die Schuld dafür dem Präsidenten zu, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Es war in seiner Amtszeit und sie fühlen sich noch nicht an, wie die Wirtschaftserholung bei ihnen ankommt. Und das ist ein großes Thema. Die Demokraten hoffen natürlich, dass die Wirtschaftsentwicklung, die positive, bei mehr Leuten ankommt bis November. Das wissen wir noch nicht.
It's the economy, stupid, war unter Bill Clinton der große Slogan, mit dem er erfolgreich war. Jetzt die amerikanische Wirtschaft überholt die europäische Wirtschaft, ist auch im internationalen Vergleich läuft erstaunlich gut. Aber wie du sagst, das dringt nicht durch. Trotzdem die Zustimmungswerte für Joe Biden sind für einen Präsidenten am Ende seiner ersten Amtszeit ziemlich schlecht. Inwiefern hat das auch mit der sozialen Differenzierung zu tun? Der Tatsache, dass das Gefühl da ist, es gibt die vielen Milliardäre, es gibt die Oberschicht, die sich leisten kann, die das meiste davon profitiert, dass die Wirtschaft wächst. Und die Demokraten haben versprochen, hier ausgleichend einzugreifen. Das ist aber nicht wirklich gelungen. Ist das auch diese Enttäuschung, die es offenbar gibt mit Joe Biden, eine Enttäuschung über das Fehlen von Sozialreformen, von größerer sozialer Gerechtigkeit?
An zwei Punkten versucht Joe Biden dem strategisch entgegenzuwirken. Der ist zunächst einmal eine überzeugte Vertreter der Gewerkschaften. Union Man von Anfang an und bis heute. Ist der einzige Präsident, der jemals auf einer Streikdemo gewesen ist.
Für die Autoarbeiter.
In Detroit. Ja. Das war so gemeint. Er meint auch, dass die neuen Jobs, die verursacht werden oder ermöglicht werden durch diese Gesetzgebung, good paying union jobs, also gut bezahlte Gewerkschaftsarbeit sein würden. Ob das wahr ist, werden wir sehen. Aber das ist der erste Punkt, dass er für einen Rollback, für eine Rücknahme der gewerkschaftsfeindlichen Politik der letzten Jahre, und das heißt implizit, obwohl er es nicht explizit sagt, auch eine Rücknahme der neoliberalen Politik vieler Demokraten. Sein Wort in Gottes Ohr kann man sagen, wenn man will, aber das dauert viele Jahre, bis so etwas wirklich wirksam werden wird. Wenn ich Freunde frage oder andere Leute zum Beispiel in diesem Saal frage, ob sie wissen, wie hoch die Gewerkschaftsmitgliedschaft unter allen arbeitenden Menschen in den USA ist, was würden sie sagen? Was würden sie sagen?
10%.
Sie kommen der Sache sehr nahe, es ist 9%. Und im Vergleich zu Österreich und Deutschland ist es undenkbar. Ja, also die Gewerkschaften sind wirklich zerschlagen worden. Also eine Comeback davon wird mehr als eine Amtszeit dauern. Aber immerhin sagt er, dass er das will. Das ist das eine. Und das andere ist bei den Studentendarlehen, die Ausmaße einnehmen, die kein Mensch hier sich vorstellen kann, glaube ich.
Mit wie viel Schulden geht man von der Uni ab?
Es kommt auf die jeweiligen Leute an, aber es sind Milliarden insgesamt. Mehrere 10 Milliarden eigentlich.
Aber im Einzelnen? Sozusagen jemand, der studiert
hat? Also als Bernie Sanders damals kandidiert hat, pflegten die Kids an den Unis, als er auftrat, die höher ihre Schulden laut zu rufen. 10.000, 50.000. Also weil er natürlich plädiert hat, dass alles zu vernichten, was leider nicht geht. Das ist einfach nicht legal.
Es sind Zehntausende Dollar.
Es sind mehrere, in einigen Fällen sogar 6 Stellen. Und man fragt sich schon, warum die Leute das taten. Warum meinten sie, dass sie das jemals wieder zurückverdienen würden? Das ist eine andere Frage. Aber dass es zu hoch ist, ist inzwischen Konsens. Also Biden versucht das jetzt, obwohl er sie nicht alle vergeben kann, über eine gewisse Höhe, kann er in gewissen Fällen, meint er doch. Und die Regulierung, die er jetzt geschrieben hat, meinen seine Leute, werden die Gerichte jetzt passieren, das wissen wir noch nicht. Aber immerhin zeigt er, dass er etwas will, in die richtige Richtung. Auch die Steuergesetzgebung will er reformieren, das ist ganz wesentlich. Die Republikaner schreien, er wird die Steuer erhöhen, aber hat gesagt, nur für Leute mit Einkommen über 400.000 Dollar im Jahr. Das ist leider schwerer verkäuflich als No New Taxes oder Tax the Rich, was er eigentlich sagen wollte. Ja, Alexandria Ocasio-Cortez hat ein T-Shirt mit Tax the Rich drauf zur Gala der Metropolitan Opera getragen. Das hat Signalwirkung. Das kann Biden nicht schreiben, weil, und das ist der größte Schock der Republikanischen Partei seit ihren Generationen, es gibt auch reiche Demokraten.
Die große Veränderung für Amerika der letzten Jahre, eine der großen Veränderungen war das Ende des Rechts auf Abtreibung durch den Supreme Court, durch die Mehrheit, die von unter Trump im Supreme Court auf konservativer Seite geschaffen wurde. Jetzt wird das in den Bundesstaaten geregelt und einige Bundesstaaten haben massive Anti-Abtreibungsgesetze durchgezogen. In den letzten Parlamentswahlen, in Midterm Elections, hat man den Eindruck gehabt, da die Frauen mobilisieren sich jetzt auf der Seite der Demokraten. Das ist auch ein Faktor, der in der demokratischen Wahlstrategie eingebaut wird. Was kann ein demokratischer Präsident, was könnte ein demokratischer Präsident tun, um die Situation in Sachen Abtreibung zu verändern?
Also zunächst einmal betone ich, dass das in der Tat einer der wirksamsten Teile der Strategie der Demokraten sein könnte. Das ist sehr wichtig. Unter anderem deshalb, und das könnte Sie vielleicht überraschen, dass Trump 2016, nicht 20, doch, auch 20, die Mehrheit der weißen Frauen gewonnen hat. Nicht nur die weißen Männer. Eine kleinere Mehrheit, aber doch. Und das hoffen die feministischen Demokraten, überhaupt die Demokraten, die für Frauen sind, jetzt zu ändern. Das wäre eine gute Gegenstrategie zu diesen Scheibchen von den Minderheiten, was die Republikaner betreiben. Es ist allerdings nur ein Teil der Wählerschaft, das ist leider so. Und sie sind aber leidenschaftlich genug, dass sie vielleicht tatsächlich wählen gehen. Und das ist sehr wichtig. Okay, so viel dazu. Was kann Biden konkret tun, ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil die Supremes, wie ich sie gerne nenne, entschieden haben, dass das alles Sache der Bundesstaaten sei. Das heißt, der Präsident kann alleine nicht, wieder hier kein Zauberstab, wählen. Aber es gibt natürlich Leute, die befürworten, dass ein föderales, also ein Gesetz des Bundes verabschiedet würde, dass die Abtreibung, die Fristenlösung, die bestanden hat, bundesweit.
Dazu müssten die Demokraten in beiden Häusern dann die Mehrheit haben.
Genau. Aber es ist auch nicht klar, ob das wirklich funktionieren kann, selbst dann, wenn die Demokraten die Mehrheit hätten in beiden Häusern. Das wäre die stärkste Lösung. Biden hat wohlweislich nicht gesagt, dass er dafür ist, weil er wirklich Dinge meist nur verspricht, die er wirklich tun kann. Und das weiß er nicht. Und das wäre aber die am weitestgehenden Maßnahme. Das am weitestgehende Maßnahme. Ansonsten könnte er dafür eintreten, und das geschieht jetzt schon durch das Justizministerium, dass Frauen, die von einem Bundesstaat zum anderen, um diese Dienstleistung zu erhalten, fahren, nicht kriminalisiert werden. Die Regelung von Handel oder Commerce, wie es heißt, unter den Bundesstaaten ist tatsächlich eine Angelegenheit der Bundesregierung. Laut Verfassung steht da. Und von daher können Sie das zum Hebel nehmen, um gegen Bundesstaaten wie Texas zum Beispiel vorzugehen, die das kriminalisieren wollen. Das ist eine weniger starke Maßnahme, aber ein klares Zeichen.
Wie groß ist die Gefahr, dass die internationale Situation überschwappt in den amerikanischen Wahlkampf und Joe Biden wichtige Teile der Jugend verliert? Wir haben in den letzten Wochen gesehen, auch in den letzten Tagen, eine große Palästina-Solidaritätsbewegung auf den amerikanischen Universitäten, nicht nur in New York, Columbia, auch in Berkeley, sogar in Texas, an anderen Universitäten, mit Camps, die aufgeschlagen werden, Zusammenstößen mit der Polizei und der Vorwurf der Studentinnen und Studenten, die da demonstrieren, richtet sich an die Regierung Biden, dass Biden mitschuldig ist an etwas, was als Kriegsverbrechen, israelische Kriegsverbrechen in Gaza angesehen wird. Und Bernie Sanders, der linke Senator, sagt, man muss aufhören, Waffen zu schicken, damit Netanyahu nicht seine Kriegsverbrechen in Gaza durchführen kann. Und das ist etwas, was bei großen Teilen der Jugend ankommt. Besteht die Gefahr, dass Biden aufgrund der Politik der Unterstützung Israels relevante Teile der Jugend verliert?
Das ist eine schwierige Frage. Von den Camps ist zu fragen zunächst einmal, wie viele dieser Leute amerikanische Staatsbürger sind. Das weiß man nicht. Also wenn man die Frage der Wahl anschneidet. Es können ja nur amerikanische Staatsbürger werden.
Also, gut, aber eine Studentenbewegung hat immer etwas, sagt immer etwas aus für eine Gesellschaft.
Wollte ich dazu kommen, die Jugend sind die zweitunzuverlässigste Wahlbevölkerung. Die unzuverlässigsten sind die Armen. Es klingt zynisch, wenn ich das sage, aber demokratische Wahlkampfstrategen wissen das. Das heißt nicht, dass sie diese Leute abschreiben, das heißt nicht so. Sie werden hoffen natürlich, dass der Krieg in Gaza sich ein wenig beruhigt und dass Rafah nicht angegangen wird vor den Wahlen. Das ist eine Hoffnung. Sie können mit dem Herrn Netanyahu natürlich nicht ausmachen, dass er sich zurückhält bis zu den Wahlen. Das geht nicht. Aber sie können natürlich auch sich bemühen, darum zu zeigen, dass sie Probleme haben mit der Kriegsführung Israels. Und das tut Biden jetzt. Ob das genügt, ist eine ganz andere Frage. Denn wenn man Ceasefire jetzt schreit, ist das natürlich nicht genug. Und Biden kann das auch nicht verfügen. Die Idee, dass er Netanyahu sagen kann, was zu tun ist, ist ein Märchen.
Netanyahu, doch, er könnte Waffenlieferungen in
Frage stellen. Netanyahu hat schon mehrfach ein Spiel gespielt, das in Amerika heißt The Tail Wagging the Dog. Also der Schwanz wedelt mit dem Hund. Er hat das mehrfach schon gespielt. Netanyahu ist kein Dummer. Eine komplette Schluss der Lieferungen ist so etwas wie eine Nuklearwaffe in der US-amerikanischen Politik. Und wie Nuklearwaffen auch, kann man sie nur einmal gebrauchen. Also die Schwelle ist da sehr hoch. Die Idee, dass man das tun kann und dann später wieder beginnen kann, ist auch ein Märchen. Biden weiß das. Er ist wahrscheinlich der bestversierte Präsident in der Außenpolitik seit langer Zeit. Und er weiß schon genau, was er tun kann und was nicht. Er spielt jetzt ein ziemlich schwieriges Zwischenspiel. Und das kann er dem amerikanischen Wahlvolk nur schwer verkaufen. Das ist klar, vor allem der Jugend nicht. Aber er muss das tun im Interesse der Vereinigten Staaten. Und das ist nun einmal seines Amtes. Er muss den Leuten das einfach sagen, dass das seine Motivation ist, so zu handeln. Und nicht Wunschdenken von Radikalstudierenden Wirklichkeit werden zu lassen.
Wenn wir uns das gesamte Bild jetzt ansehen, wie steht dieser Wahlkampf? Es gibt die Umfragen, die gesamtamerikanischen Umfragen, wir haben darüber schon öfters diskutiert, sagen nicht wahnsinnig viel aus, sind nicht wahnsinnig relevant, aber sagen etwas für die Stimmung, über die Stimmung des Landes aus. Da war in den letzten Monaten Trump relativ oft vorne.
Jetzt nicht mehr.
hat sich ein bisschen gewendet, aber das Entscheidende sind die berühmten Battleground States. Warum sind die so wichtig im amerikanischen Wahlsystem und wie schaut es dort aus?
Okay, kurz ein Wort zu den Umfragen und dann komme ich zu den Battleground States. Das ist mein Lieblingsthema. Ich komme gleich dazu. Also die Umfragen, also jeder, der überhaupt einen Hauch von einem Schimmer von Wissen über Sozialwissenschaften hat, kann Ihnen sagen, die sind allesamt wertlos. Nicht nur fragwürdig, wertlos. Nicht nur, weil es 6 Monate sind bis zu den Wahlen, sondern weil das Sampling ungeregelt ist in vielen Fällen und was ein Representative Sample von einer Wahlbevölkerung von 150 Millionen Menschen ist, auch schwierig zu determinieren ist. Und vor allem diese komplette Fixierung der Tagespresse auf 1 oder 2 Punkte. Diese Leute haben einfach keinen Schimmer von Sozialwissenschaften.
Aber es macht aber ein bisschen etwas mit
der
Stimmung.
Die Marge ist innerhalb der Fehlergrenze.
Aber es macht etwas mit der politischen
innerhalb
Stimmung.
Innerhalb der Fehlergrenze. Das heißt, wenn Sie was aussagen, sagen Sie, dass man nichts vorhersagen kann. Das ist die Aussage in Wirklichkeit. Das will aber keine Tagespresse drücken. In der Lage sind wir jetzt. Nun zu den Battleground States. Also viele von Ihnen werden schon das berühmte Wahlsystem für die Wahl des Präsidenten der USA kennen. Das heißt Electoral College, das heißt, es ist keine Direktwahl, sondern es sind Wahlmenschen der Bundesstaaten, die entscheiden. Die müssen nicht einmal zusammenkommen, obwohl sie das oft tun, das müssen sie aber nicht. An einem bestimmten Tag werden die Stimmen der Wahlmenschen oder Wahlpersonen gezählt. Auch hier regelt alles die Bundesstaaten. Es gibt kein Wahlgesetz, das das bestimmt. Also die Bundesstaaten können sagen, ob die Stimmen des Wahlvolkes aufgeteilt werden nach der Prozent. Das tut Maine, das tut Kansas.
Das heißt, einige Elektoren gehen auf die eine Seite, andere Elektoren
gehen auf
die andere Seite.
Es wäre schön, das würden alle tun. Dann würde das Ergebnis in der Nähe der Stimmabgabe auch liegen. Leider ist es nicht so. In der Mehrheit der Bundesstaaten ist es Winner Take All, wie im Abgeordnetenhaus und im Senat.
Das ist ein Majorsystem. Wer gewinnt, kriegt alle Elektorenstimmen.
Und von daher zielen alle Strategen darauf aus, Bundesstaaten zu gewinnen. Nicht bestimmte Wähler, sondern Bundesstaaten. Und daher kommen diese Swing States, Purple States, wie sie in Amerika genannt werden, eine so große Bedeutung zu.
Das sind ganz wenige.
Insgesamt 6. Jetzt. Es war früher andere. Ich muss Sie jetzt ein Stück Papier holen, um ganz sicher zu gehen, dass ich keinen Fehler mache. Aber von Westen her gesehen sind es Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Und noch, war das noch 5? Georgia, habe ich vergessen. Sind also 6.
Ohio
ist kein Swing State mehr. Das ist längst ein Red State. Für die Senatswahlen sind diese Bundesstaaten nicht die einzig bedeutenden, darauf komme ich vielleicht später, aber einige von diesen States haben tatsächlich demokratische Senatoren, aber die schwanken, was die Bundeswahlen betrifft, schwanken sie hin und her. Wisconsin ist besonders berüchtigt, mal 1000 Stimmen, mal 2000 Stimmen, es schwankt. Immer wieder.
Total knapp, ja.
Was in Wisconsin besonders ironisch ist, weil die Republikaner große Mehrheiten im Parlament des Bundesstaates haben. Aber so läuft das, weil Madison und Milwaukee alles andere aufwiegen können, wenn sie wählen gehen. In jedem Bundesstaat ist das anders. Die Ironie ist, dass diese Staaten fast alle zwischen 10 und 15 Wahlpersonen haben. Nevada hat nur 4, aber die anderen zwischen 10 und 15. Und die Mathe besagt, dass wenn die Vorhersagen zutreffen, großes Wenn, wenn die Vorhersagen zutreffen, dass die roten Bundesstaaten, die man projiziert als rot, tatsächlich rot wählen und die blauen tatsächlich blau wählen, und das schließt die pinken und hellblauen mit ein, wenn das alles eintrifft, dann müssten die Republikaner eigentlich nur 2 von diesen 6 Bundesstaaten gewinnen. 3 würde besser sein, während die Demokraten fast alle, 5 oder alle, zu gewinnen hätten. Und das ist natürlich ein ungleicher Kampf. Die Zeichen, die positiv sind, sind in Michigan und Pennsylvania zu sehen. Dort haben die nicht nur die Senatorenkandidaten gewonnen, sondern auch die Parlamente der Bundesstaaten jetzt sind demokratische Mehrheiten da, das ist neu, und die Gouverneuren auch. Und das heißt, die sind jetzt faktisch blaue Bundesstaaten, obwohl sie noch nicht registriert worden sind, weil sie bei der Präsidentschaftswahl eben schwanken. Also das gibt Anlass zum Optimismus. Aber bei allen sechs ist es so einfach nicht. Georgia beispielsweise hat zwei demokratische Senatoren, aber die Mehrheit im Bundesparlament und der Gouverneur sind Republikaner. Also das ist schwierig. In Georgia kommt alles auf die Registrierung der schwarzen Wähler an. Und die Republikaner tun alles, um das schwierig zu machen, wie sie in allen Bundesstaaten es tun, wo sie die Macht haben. Und die magnetische Persönlichkeit, die früher da war in Georgia, um das zu ermöglichen, ist jetzt nicht mehr da. Sie hat kandidiert für die Gouverneurschaft und es hat verloren und ist jetzt nicht mehr politisch tätig. Also solche Einheiten spielen leider eine Rolle, gerade wenn es so wenige Bundesstaaten sind. Wer Ihnen sagt, dass er weiß oder sie weiß, wie es ausgeht, irrt sich. Punktum. Das wird im November erst überhaupt klar sein. Es wird sehr knapp ausgehen und das ist ein großes Problem für diejenigen wie ich, die meinen, dass die einzige Möglichkeit, den Trumpismus zu besiegen, eine Reihe von Siegen der Demokraten ist. Einfach immer wieder siegen, immer wieder zeigen, es geht nicht mit diesem Herrn. Nur so hat das eine Chance. Er gibt nicht auf.
Das bedeutet ja auch diese Konzentration auf 5, 6, 7 Staaten, dass eigentlich im Rest des Landes der Wahlkampf nebenher läuft. Also gibt's gar
ja und nein, es hilft natürlich auf der Ebene des Senates und des Abgeordnetenhauses. Das darf man nicht vergessen. Diese sogenannten Down-Ballot-Races, die falsch bezeichnet werden, weil das so heißt, als würden sie minderwertig sein. Das ist nicht der Fall. Die sind sehr wichtig, denn ohne demokratische Mehrheiten, habe ich schon gesagt, kann selbst ein Präsident Biden nichts bewirken oder nur wenig.
Interessant ist ja, dass die Wahlkampfkassen der Demokraten total gefüllt sind, während offensichtlich der Donald Trump Schwierigkeiten hat, die Milliardäre, die dem Republikaner bisher unterstützt haben, wirklich zu bewegen, für ihn in die Tasche zu greifen.
Vielleicht, weil sie wissen, dass die Hälfte dieser Gelder für seine Prozesse ausgeht. Das ist genauso ein Problem für ihn, wie da im Gerichtssaal sitzen zu müssen. Die haben das durchschaut, dass er kein eigenes Geld für den Wahlkampf ausgeben wird. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Mitchell Ash, zum Abschluss, wie verändert sich die internationale Orientierung Amerikas unter diesen Bedingungen? Donald Trump will ein America First, will eine Abkehr vom internationalen Bündnissystem, ist gleichzeitig auffällig freundlich gegenüber Russland, gegenüber Putin, war als Präsident sogar unterwürfig. Sind die amerikanischen Eliten dabei, sich umzuorientieren, weg von dem System, dem internationalen politischen Bündnissystem, das in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat?
Als Vorwort zu meiner Antwort auf diese Frage noch ein Wort zur Wahlsituation. Es ist wenig bekannt, aber in allen Präsidentschaftswahlen seit spätestens George H.W. Bush, also seit dem älteren Bush, haben die Republikaner die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ein einziges Mal gewonnen. Das war W, also Bush Junior, im 2004. Sonst haben die Demokraten die Mehrheit der abgegebenen Stimmen immer gewonnen. Wegen des Wahlsystems haben die Republikaner trotzdem Präsidenten stellen dürfen. Und sie setzen darauf, sie setzen ganz bewusst darauf. Und dagegen müssen die Demokraten jetzt angehen. Aber das hat Implikationen auch für die breitere Frage, weil es um die Legitimität der amerikanischen Außenpolitik geht. Wenn sie nicht mehr überparteilich ist, dann ist das weniger legitim. Ich meine, das ist natürlich problematisch in Frankreich, wir wissen das schon. Der Präsident hat große Macht und kann die Außenpolitik praktisch alleine führen. Aber wenn das Parlament dagegen dauernd anschreit, ist es schwierig für ihn. Die Republikaner haben das Prinzip der Überparteilichkeit offenbar längst über Bord geworfen. Und das will das Establishment in Washington nur schwer einsehen, weil sie tatsächlich überparteilich sind. Die sind zum Teil sogar untereinander verheiratet in Washington. Aber das ist eine andere Welt als die Parteipolitik. Und das ist grundlegend. Das ist wirklich grundlegend. Und das wird wahrgenommen außerhalb der USA als Schwäche. Die Überparteilichkeit war eine Stärke, das ist klar. Also wir werden sehen, was die Folgen dann sind. Ob die Überparteilichkeit wiederhergestellt werden kann oder nicht, ist schwer vorhersagbar. Selbst wenn Biden gewählt wird, ist das nicht klar. Die Trumpisten sind Isolationisten. Diese Strömung hat es in der Republikanischen Partei mehrfach schon gegeben, nicht jetzt erst, sondern auch nach dem Ersten Weltkrieg, weshalb die USA nicht in die Liga der Nationen, Völkerbund eingetreten ist. Und später auch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Die USA war knapp davor, in den Krieg nicht einzutreten, wegen dieser Isolationismus. Also es ist nicht neu. Und viele Amerikaner fragen sich auch, wieso geben wir dieses Riesengeld aus und wir sehen nichts davon. Also Biden muss zum Beispiel im Falle der Ukraine Überzeugungsarbeit leisten und sagen, vieles von diesem Geld bleibt in den USA, weil die Waffen, die gekauft wurden, in Amerika gebaut werden. Also solche Dinge muss man dazu sagen, um die Wähler zu gewinnen für eine vormals überparteiliche Politik. Also damit müssen wir leben.
Also keine unbedingt wahnsinnig beruhigende Aussicht für die Weltpolitik in einer turbulenten internationalen Situation. So weit für heute über die USA. Danke, Mitchell Ash. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf W24 sehen und hören, und verabschiede mich von allen im Falter Radio aus dem Bruno Kreisky Forum. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.